Als der Rohrleger Stan Caffey und seine Verlobte Linda auf die Ehe zugingen, heiraten wollten, da sagte Linda ihm: Du musst erst noch deine Garage entrümpeln. Und wir Männer, wir kennen das, dass die Frauen das ab und zu mal sagen. Ja, und für Stan war das ziemlich schwierig. Er musste Kleidungsstücke, Werkzeug, Fahrräder, alles Mögliche da zusammensuchen und entrümpeln. Besonders schwer fiel es ihm bei einem Stück Papier, was an der Wand hing, die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika. Und die hing schon 10 Jahre in der Garage. Aber gut, hatte irgendwie auch keinen Wert. Er hat sie abgegeben an einen Second-Hand-Laden für nichts. Ja, und so ist das geschehen. Ja, und dann kam eines Tages ein Mann namens Michael Sparks bei diesem Second-Hand-Laden vorbei und er hatte Ahnung. Und er nahm diese Unabhängigkeitserklärung in die Hand und sagte: Oh wow, die ist von 1823, die hat Wert. Und er kaufte sie für 2,48 Dollar, ungefähr 2 Euro, versteigerte sie wenig später für den stolzen Preis von 477.650 Dollar. 370.000 Euro umgerechnet ungefähr. Ja, das ist schon ein ordentlicher Gewinn, den er da gemacht hat. Für 2 Euro gekauft, mit 370.000 Euro rausgegangen. Kein schlechter Deal. Die Moral der Geschichte liegt auf der Hand. Frauen sollten ihre Männer nicht zum Aufräumen zwingen. Stan Caffey, der ehemalige Besitzer dieser Unabhängigkeitserklärung, sagte später, Zitat: Ich freue mich für Herrn Sparks. Besäße ich das Dokument heute noch, hing es immer noch in der Garage, ohne dass ich seinen Wert kennte. Zitat Ende. Ich behaupte, wir Christen, wir sind oft wie Stan Caffey. Wir haben da eine Garage und wir wissen nicht, was wir haben. Wir haben Schätze und wir kennen diese Schätze gar nicht. Und der heutige Predigttext, der handelt von so einem verborgenen Schatz oder von verborgenen Schätzen. Und so dürfen wir gespannt sein, welche Schätze wir heute entdecken. Für mich ist es eine Freude, nach mittlerweile, sage und schreibe, einem Jahr wieder hier zu stehen. Ihr habt wahrscheinlich gedacht, der Kolosserbrief hat so wie Judas und 2. und 3. Johannes nur ein Kapitel. Aber heute sage ich euch, nein, es geht weiter. Wir sind erst bis Kolosser 1 Ende gekommen. Heute geht es aber in Kolosser 2 weiter. Und ja, ich freue mich darauf. Wenn ihr eins noch in Erinnerung habt, dann hoffentlich, dass es im Kolosserbrief um Jesus Christus geht. Christus ist zentral in diesem Brief, wie auch in vielen anderen, aber ja, ich denke im Kolosserbrief doch ganz besonders. Mehr als die Hälfte der Verse handeln von Jesus Christus. Allein 25 Mal wird der Name Christus ausdrücklich erwähnt, 7 Mal Jesus. Es geht um ihn, unseren Herrn. Und Paulus schreibt diesen Gedanken natürlich mit Struktur. Man kann den Brief, ihr seht das auch auf eurem Handout, in 4 Abschnitte teilen. Eine Einleitung, ein Gebet zu Christus. Dann kommt die Wahrheit des Christus, Lehre, am Ende von Kapitel 1, da sind wir schon eingestiegen, und Kapitel 2. Dann kommt der dritte Abschnitt, Wachstum des Christen, im Kapitel 3 bis 4, Vers 6. Und ein vierter Abschnitt, Grüße der Christen, am Ende, der Schlussteil. Ja, so baut Paulus seinen Brief auf und wir sehen diese, was typisch für Paulus ist, dass er erst Lehre bringt, erstmal eine Basis gibt, erstmal Verständnis gibt, die ersten 2 Kapitel und dann in dem Kapitel 3 und 4 darauf aufbaut und zeigt, wie sieht das eigentlich in der Praxis aus? Wie muss sich das, was wir gehört und verstanden haben, auswirken? Ja, Kolosserbrief. Ich hoffe, ihr seid schon da. Ansonsten blättert mal schnell hin. Kolosser 1, Vers 1 zeigt uns, wer diesen Brief geschrieben hat, ich habe schon gesagt, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus. Paulus ist uns gut bekannt, da brauche ich nicht viel zu sagen. Er war ein hingegebener Diener der Gemeinde, schreibt auch davon in diesem Brief. Und vor allem sehen wir aber auch, dass er viel zu leiden hatte für die Gemeinde. Ihr wisst wahrscheinlich noch, dieser Brief ist auch einer von den Gefängnisbriefen, neben Epheser, Philippa und Philemon. Und Paulus hat ihn geschrieben aus der Gefangenschaft in Rom, circa 60, 61 nach Christus. Und er war im Leid. Kapitel 1, Vers 24 schreibt er davon: Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Paulus verzehrte sich für die Gemeinde. Das ist so wunderbar zu sehen. Ja, der Bruder Timotheus war bei ihm, auch er wird erwähnt. Er war einfach sehr treu und unterstützte Paulus und war so auch bei ihm in Rom in der Gefangenschaft. An wen geht der Brief? Das zeigt uns direkt der nächste Vers, Kapitel 1, Vers 2. An die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossä. Und Kolossä, zur Erinnerung, war eine Stadt in der römischen Provinz Asia. Heute gibt es die nicht mehr so. Also in der heutigen Türkei, in diesem Gebiet lagen auch Ephesus und die Gemeinden, die Sendschreiben empfingen. Bis zum 1. Jahrhundert vor Christus hatte Kolossä eine große Bedeutung, aber dann wurde dieser Stadt mehr und mehr der Rang abgelaufen. Ja, und das war die Zeit, die Situation, als der Brief hier geschrieben wurde. Die Bevölkerung in Kolossä setzte sich aus verschiedenen Gruppen zusammen, Einheimische, Griechen, Römer und auch versetzte Juden, also ein buntes Gemisch. Und das ist für uns von Bedeutung, weil das uns hilft, das Thema des Briefes zu verstehen. Die Gemeinde, die es dort in Kolossä gab, an die der Brief geht, die hatte Paulus nicht selbst gegründet, sondern er war nie dort gewesen. Das zeigt uns unser heutiger Predigttext, Kapitel 2, Vers 1. Aber er war ungefähr 3 Jahre in Ephesus und hat dort einen Dienst getan, der große Wirkung hatte. Mitarbeiter, die dort bei ihm waren, die sind in die ganze Provinz Asia gegangen und haben das Wort, was Paulus in Ephesus predigte, weitergetragen und haben weitere Gemeinden gegründet. Und wahrscheinlich ist so auch die Gemeinde der Kolosser entstanden. Durch Epaphras, heißt der Mann, der wird uns vorgestellt in diesem Brief an mehreren Stellen. Kapitel 1, Vers 7, da sehen wir zum Beispiel von diesem Epaphras. Paulus schreibt, so habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitsklaven, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Und Epaphras, der war nun nach Rom gereist, das zeigt uns Kapitel 4, der war zu Paulus gekommen, in die Gefangenschaft, über 2000 Kilometer gereist, weil ihn bedrängte etwas. Er war besorgt um die Gemeinde. Und zwar war die Gemeinde in Gefahr durch eine Irrlehre. Und diese Irrlehre ist nicht so richtig greifbar, wie das manch andere sind. Die ist nicht irgendwie einfach nur Judaismus, jüdische Gesetzlichkeit, sondern die hatte verschiedene Elemente. Griechische Philosophie, jüdische Gesetzlichkeit, verschiedene Elemente, Mystik, das spielte alles dort mit rein. Wir sehen das nämlich, dass Paulus mit diesen Themen sich auseinandersetzt. Und so war es irgendwie ein Gemisch von verschiedenen Lehren und das hängt vielleicht auch mit der Zusammensetzung der Gemeinde zusammen. Römer, Griechen, versetzte Juden, Einheimische. Und so waren das irgendwie verschiedene Lehren, die die Gemeinde in Gefahr setzten, die Wahrheit zu verlieren. Paulus schreibt deshalb diesen Brief, den Kolosserbrief, das ist der Hintergrund, das ist der Anlass. Und er möchte sie warnen. Und wir sehen in dem Brief keinen Tadel, keine Kritik, wie wir das oft in anderen Briefen sehen, sondern Paulus warnt. Paulus lobt diese Gemeinde. Er schreibt zum Beispiel direkt zu Beginn in Vers 3, Kapitel 1, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, weil wir gehört haben von eurem Glauben, eurer Liebe, eurer Hoffnung. Paulus lobt diese Gemeinde an verschiedenen Stellen, aber er schreibt ihnen, weil er sie warnen will. Warnen, weil er von Epaphras gehört hat, dass sie in Gefahr sind. Ja, so ist dieser Brief also ein vorbeugender Brief, ein belehrender Brief, ein warnender Brief. Wir sehen, wir haben schon gesagt, Paulus lehrt Wahrheit, Paulus spricht aber auch die Praxis an, sagt, wie sollen wir jetzt damit umgehen, wie sollen wir jetzt leben? Und das ist also der Inhalt des Kolosserbriefs und der Hintergrund für uns, der so wichtig zu verstehen ist, damit wir einzelne Abschnitte und einzelne Verse richtig einordnen können. Ja, was haben wir bis jetzt angeschaut? Das Kapitel 1, nochmal ganz kurz in der Zusammenfassung. Die ersten 2 Verse haben wir schon gelesen, das Vorwort. Dann macht Paulus weiter, indem er ein Dankgebet spricht, eben für den vorbildlichen Wandel der Kolosser und schließt dann auch Fürbitte an. Es lag ihm am Herzen, sie durchs Gebet zu stärken und ihn auch damit die persönliche Beziehung zu bauen und zu sagen, hey Kolosser, ich kenne euch nicht persönlich, ich war nie bei euch, aber ihr liegt mir am Herzen. Baut Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist so wichtig, damit sie ihm zuhören, damit sie die Warnungen ernst nehmen, damit sie sagen, ja, dieser Mann, der hat uns was zu sagen. Und in, ja, das sind die ersten 14 Verse. In Vers 15 kommen wir dann zum eigentlichen Hauptteil des Briefes und dort geht es direkt los mit Christus. 9 Merkmale der Gottheit Christi. Christus wird uns als Gott gezeigt. Und das war so wichtig, weil die Irrlehren auch Christus und Christi Position angriffen. Sie sagten, ja, es gab diesen Jesus und er war auch wichtig, aber er war kein Gott. Und er war auch nicht Retter. Und daran hängt unser Glaube, daran hängt die Wahrheit. Das ist kein kleiner Irrtum, den man tolerieren könnte. Und Paulus zeigt, Jesus Christus ist Gott. Und Paulus lehrt, Verse 21 bis 23, Jesus Christus ist auch der Retter. Und das tut er an verschiedenen Stellen. Und in Vers 23, nachdem er das gelehrt hat, leitet er über zu seiner eigenen Person, zu Paulus. Er wechselt vom Wir zum Ich. Ende von Vers 23 spricht er vom Evangelium, das verkündigt worden ist, der ganzen Schöpfung und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Und schreibt dann weiter, wir haben schon gelesen, Vers 24, jetzt freue ich mich in meinen Leiden. Paulus spricht persönlich. Paulus zeigt ihnen in den Versen 24 bis 29 seinen Dienst und baut dadurch weiter Vertrauen, zeigt ihnen, wer auch ihnen dient. Und in unserem heutigen Predigttext, Kapitel 2, Vers 1 bis 5, sind dann eher die Kolosser im Fokus. Paulus' Beziehung zu ihnen, Paulus' Verbundenheit zu ihnen. Wir haben beim letzten Mal also in den Versen 24 bis 29 gesehen, 4 Kennzeichen eines Christus oder des Christus-zentrierten Dienstes. Und vor allem sticht heraus, wie gesagt, Paulus' Leid. Paulus' Leid für die Gemeinde im Allgemeinen, Paulus' Aufopferung. Vers 29, Kapitel 1, Vers 29, schreibt er, dafür, für das alles arbeite und ringe ich, auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Paulus verzehrte sich. Paulus gab sich völlig dem Dienst hin. Ja, so viel also zur Einleitung, dass wir wieder verstehen, wo befinden wir uns, worum geht es eigentlich. Und jetzt also, schreibt Paulus direkt weiter, Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Und das wollen wir jetzt auch gemeinsam lesen. Kolosser 2, Vers 1 bis 5, unser Predigttext für heute. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wir sehen in diesen Versen 2 Dinge. Paulus' Verbundenheit zu den Kolossern und Paulus' Verlangen für die Kolosser. Paulus' Verbundenheit ist gewissermaßen die Basis. Er hat eine Beziehung zu ihnen. Obwohl er nie bei ihnen war, er hat eine Beziehung zu ihnen. Er ist mit ihnen verbunden. Und auf dieser Basis hat er ein Verlangen für sie. Er hat Ziele, er hat Wünsche. Er möchte etwas bewirken, auch mit dem, was er tut und was er ihnen schreibt. Und so sehen wir die Verbundenheit quasi als äußere Klammer, die alles umschließt. Die innere Klammer ist dann das Verlangen für die Kolosser. Und im Zentrum, Vers 3, steht Christus. Das seht ihr auch auf eurem Handout als kleines Schaubild. Aber wenn das jetzt zu schnell ging, kein Problem. Wir gehen da jetzt noch genauer durch. Vor allem habe ich die Predigt in 4 Abschnitte unterteilt. Und auch das seht ihr auf dem Handout und könnt es nach und nach ausfüllen. Und zwar haben wir einmal Vers 1, Verbundenheit bringt Kampf. Die Verbundenheit bringt Kampf. Zweitens, Paulus' Verlangen nach Wachstum. Paulus hat ein Verlangen für die Kolosser, dass sie wachsen. Vers 2 und 3. Drittens, Paulus hat ein Verlangen nach Standhaftigkeit. Paulus möchte, dass diese Gemeinde standhaft ist. Vers 4 zeigt uns das. Und schließlich, viertens, wieder die Verbundenheit. Verbundenheit bringt Freude. Wir sehen, Verbundenheit bringt Kampf und Freude. Und Paulus wünscht für die Kolosser, dass sie wachsen und standhaft sind. Und so geht es in diesen Versen um Festigkeit, um Standhaftigkeit im Glauben, um Stabilität. Und Paulus liegt das so am Herzen, weil er mit den Kolossern verbunden ist, weil er sie liebt. Okay, also zum ersten Punkt. Verbundenheit bringt Kampf. Vers 1. Ich will aber, dass ihr wisst. Ich will, dass ihr wisst. Ich habe ein Anliegen, liebe Kolosser. Großes Anliegen, etwas mitzuteilen. Und was ist mein Anliegen? Dass ich für euch kämpfe. Das sollt ihr wissen. Und warum sollt ihr das wissen? Damit ihr mir vertraut. Weil ich habe euch etwas zu sagen. Hier ganz konkret in der Stelle, Vers 4, das sage ich aber auch im ganzen Brief, ich habe euch was zu sagen und ich will, dass ihr wisst, dass ich für euch kämpfe. Hört mir zu. Wer soll das wissen oder um wen kämpft Paulus vielmehr? Das zeigt uns Vers 1. Ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch, Kolosser, und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Die Geschwister in Kolosser, auch die Geschwister in Laodicea, in der Nachbarstadt von Kolossä, ganz nah. Und diese Stadt, die hat Kolossä in Bedeutung den Rang abgelaufen. Die Handelsstraßen wurden alle umgelegt durch Laodicea. Und da war wahrscheinlich schon schwierig, die zu lieben. Aber auch die lagen Paulus am Herzen. Vermutlich hatte auch dort Epaphras eine Gemeinde gegründet. Und wir kennen die Gemeinde der Laodicea woher? Wo begegnen die uns noch in der Bibel? Genau, in Offenbarung 3, im Sendschreiben. Ja, und dann noch andere Gemeinden, alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Also eine unbestimmte Menge von weiteren Gemeinden. Wie gesagt, als Paulus in Ephesus wirkte, wurden eine Reihe von Gemeinden gegründet. Und Paulus hatte hier also noch wesentlich mehr Gemeinden im Blick. Und was sollen die wissen? Dass Paulus einen großen Kampf um sie hat. Hier steht das gleiche Wort, wie schon in Vers 29, oder es hat den gleichen Wortstamm, wo steht, ich ringe kämpfend. Ich arbeite und ich ringe kämpfend. Und dieser Kampf, der wurde uns beschrieben in diesen vorangehenden Versen, Kapitel 1, Vers 24 bis 29. Paulus leidet für sie, Vers 24. Paulus dient der Gemeinde, Vers 25. Paulus verkündigt, ermahnt, belehrt, Vers 28. Paulus ringt und arbeitet bis zur Erschöpfung, Vers 29. Das war Paulus Kampf. Er gab sich hin für die Gemeinden, für die Gemeinde Jesu Christi. Und das brachte ihm auch viel Leid ein. Ihr wisst das, wie er zum Beispiel in 2. Korinther 11 aufzählt, wie sehr er leiden musste. Dieser Kampf brachte Leid für Paulus. Und er will, dass die Kolosser und alle anderen wissen, dass er diesen großen Kampf um sie hat. Paulus investierte sich in Gemeinden. Beispiele, 2. Korinther 3, Vers 2 schreibt er zu den Korinthern, unser Brief seid ihr selbst in unsere Herzen geschrieben. Philipper 1, Vers 7, weil ich euch im Herzen trage. Und er schreibt in 2. Korinther 11, Vers 28 von seiner Sorge für alle Gemeinden. Ich weiß nicht, was euch am Herzen liegt, aber Paulus lag die Gemeinde am Herzen, lagen Gemeinden am Herzen. Das war sein Alles. Dafür kämpfte er. Und jetzt können wir uns das vielleicht noch vorstellen in Bezug auf Gemeinden, die Paulus kannte und wo er auch war und wo er sich direkt investierte. Aber es ist schon ein bisschen schwieriger, wenn wir an die Kolosser denken, wo er nie gewesen ist. Und vielleicht einige von euch sind in den letzten Jahren in die Gemeinde gekommen und ihr wusstet, da gibt's zwei Älteste. Wir kennen den einen, der predigt immer und der macht hier alles. Der andere ist nicht da. Und ihr wusstet, dass alle Leute hoch von ihm sprechen und von seiner Familie. Und ihr wusstet, das muss auch ein gesegneter Mann sein. Aber ihr kanntet ihn nicht. Und das fällt schwer zu vertrauen, oder? Das fällt schwer, wenn man jemanden nicht gesehen hat und nicht wirklich kennt. Und Paulus zeigt aber, dass auch die, die er nicht gesehen hatte, ihm am Herzen lagen. Er diente ihnen. Zum einen indirekt. Er investierte sich nämlich in viele Gemeinden. Er gründete eine Gemeinde in Ephesus und diente dort. Und das hatte Auswirkungen auch auf die Kolosser. Und so dient er ihnen indirekt. Auch heute können Christen sich indirekt dienen, untereinander, oder können Gemeinden sich untereinander dienen, durch Predigtarchive, durch Bücher, durch Vorträge, Konferenzen, durch Besuche, durch Arbeitseinsätze, durch Missionseinsätze. Ja, man kann sich untereinander dienen und Paulus wirkte einfach an der Gemeinde und so diente er auch den Kolossern. Aber er diente ihnen auch ganz direkt und davon schreibt er auch in dem Brief, er betet für sie. Wir haben das gesehen in Vers 3 bis 14, wie er für sie betet. Vor allem Kapitel 1, Vers 9. Er sagt, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, also da wir von euch gehört haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Auch wenn Paulus nie dort war, betete er, hörte er nicht auf zu beten. So lagen sie ihm am Herzen. Und das ist ein großer Dienst, den man tun kann. Das ist ein großer Dienst, zu beten. Das ist auch Kampf für andere Gemeinden, für andere Geschwister, die wir nicht sehen. Wir können beten. Und wir können nicht nur beten, wir sollen beten. Wir sollen solche Gebetskämpfer werden wie Paulus. Wie wichtig ist Jesu Gemeinde für dich? Wie wichtig sind deine Geschwister, die hier sitzen? Kämpfst du im Gebet für sie in der Woche? Regelmäßig bringst du deine Geschwister vor Gott. Und wie über diese Gemeinde hinaus betest du für die Christen in der Welt, für die Mission in der Welt, für die vielen Gemeinden? Es gibt so, so viele Anliegen. Wir können mitwirken. Wir können mitwirken an dem Kampf, auch wenn wir Geschwister nicht sehen. Und das ist ziemlich harte Arbeit, weil mir geht es wie euch. Unsere Gedanken wandern und wir sind faul und wir sind bequemlich und drehen uns im Bett wie die Tür in der Angel. Wir haben einen vollen Terminplan, wir wissen nicht, wo das Gebet einschieben und wir sind viel zu stolz, als dass wir Gottes Ehre suchen im Gebet und diese Arbeit auf den Knien tun, die niemand sieht. Aber gute Nachricht, der Geist ist in uns. Wenn wir gläubig sind, dann will Gott uns verändern und dann will Gott uns zu solchen machen, die wirklich beten. Lass uns Beter werden. Lass uns Beter werden. Das ist ein großer Kampf, aber das ist etwas, was weitreichenden Segen bringt für die Gemeinde. Ja, so bringt Verbundenheit Kampf. Und auf dieser Basis, dass Paulus mit den Kolossern verbunden ist, sagt er, ich habe ein Verlangen für euch. Ein Verlangen nach Wachstum. Verse 2 und 3. Ich möchte, dass ihr wachst. Wir lesen nochmal Vers 2 und man muss das ein bisschen öfter tun, weil das wirklich ein bisschen schwieriger zu verstehen ist. Zumindest geht das mir so. Er sagt also, ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich für euch habe, damit, oder vielmehr für euch, für die Laodicea und für alle, die mich nicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt oder gestärkt werden, in Liebe zusammengeschlossen, mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes Christus. Paulus hat hier vier Ziele im Sinn. Erstens Ermutigung. Zweitens Einheit. Drittens Einsicht. Und viertens Erkenntnis. Ermutigung, Einheit, Einsicht und Erkenntnis. Wir schauen uns das alles im Detail an. Aber auch hier sehen wir, Paulus' Verlangen für sie war nicht, dass sie alle große Häuser haben und große Gärten und Wohlstand, sondern Paulus' Wünsche bezogen sich auf das Herz, auf den inneren Menschen, auf die Personen, damit ihre Herzen ermutigt werden, zusammengeschlossen in Liebe und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes Christus. Also erstens Verlangen nach Ermutigung. Hier steht das bekannte Wort Parakaleo, ihr kennt das mittlerweile wahrscheinlich auswendig, kann bedeuten ermutigt, getröstet, gestärkt. Hier ist wahrscheinlich gestärkt ein ganz gutes Verständnis des Wortes, weil die Kolosser eben nicht unbedingt so sehr Trost brauchten in ihrer Situation, sondern vielmehr Stärkung für die Herausforderung. Oder zumindest hatte Paulus das im Sinn. Er möchte, dass ihre Herzen gestärkt werden. Ja, es gibt dafür viele Beispiele in der Bibel. Man muss schon suchen, welches man sich aussucht. Aber ich möchte euch ein Beispiel geben aus der Königszeit, aus dem Ende der Könige in Juda. Das Volk Juda war belagert in Jerusalem und Hiskia war ihr König. Und sie wussten schon, das Nordreich war weggeführt worden und sie hatten Angst, dass die Assyrer nun auch ihre Stadt vernichten und einnehmen. Sie hatten Angst. Sie waren bedroht. Hiskia, was macht er als ihr Leiter, als ihr König? Er sagt, 2. Chronik 32, Vers 7, seid stark und mutig. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dem König von Assyrien, noch vor dem ganzen Haufen, der bei ihm ist. Ein mutiger Aufruf. Er begründet ihn auch, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Gott ist mit uns. Und das Volk wurde dadurch wirklich gestärkt. Vers 8 zeigt, das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Dann kam der Rabschake, wurde gesandt und er verspottete Gott und er verspottete ihr Vertrauen und lästerte. Und Hiskia und Jesaja beten zu Gott, flehen ihn an um Hilfe. Und Gott antwortet, wunderbar. 2. Könige 19, Vers 34 sagt Gott, ich will diese Stadt Jerusalem beschirmen, um sie zu erretten, um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Und genau das hat Gott auch tatsächlich getan. Aber worum es uns hier geht, Hiskia hat gestärkt und auch Gott hat gestärkt. Und beide nehmen dieselbe Quelle, oder es geht bei beiden um dieselbe Quelle, nämlich Gottes Worte, Gottes Wahrheit. Hiskia sagt, Gott ist größer und Gott ist mit uns. Und Gott sagt, ich bin mit euch, werde euch schützen. Und so ist Gottes Wort die Quelle unserer Ermutigung, unserer Stärkung. Ich brauche die Verse gar nicht mehr vorlesen, die ich mir vorgenommen hatte aus Psalm 19. Wir haben sie schon gehört, soeben. Gottes Wort wird uns gezeigt als so ermutigend, als eine Quelle aller Freude und aller Stärkung. Und wenn ihr mehr davon lesen wollt, lest Psalm 119 und seht, wie hochgeachtet Gottes Wort wird, für seine Kraft zu stärken. Und ich denke, ihr kennt das, oder? Dass ihr niedergeschlagen seid und dass ihr entmutigt seid, dass ihr Angst habt, wie die Männer in Jerusalem und Männer und Frauen in Jerusalem. Und dann sieht das Leben ausweglos aus und hart und unsere Gedanken drehen sich im Kreis. Und dann gibt es diese eine Sache, diesen einen Vers, dieses eine Kapitel, diese eine Predigt und dieses eine Buch, dieses eine Gespräch, was uns auf einmal wieder die Augen öffnet und uns ermutigt und was unsere Ängste und Sorgen und Niedergeschlagenheit kaputt macht. Und so habe ich das schon so oft erlebt. Das ist so wunderbar, wenn ich wieder darin versage und irgendwie die Decke über den Kopf ziehe und versuche, mich abzulenken oder irgendwie einfach keinen Ausweg weiß. Aber wenn Gott zeigt oder wenn Gott ermutigt, wenn Gott zeigt, was eigentlich die Wahrheit ist. Ein Beispiel, wenn ich wieder mal denke, ich weiß nicht, wie ich entscheiden soll, ich weiß nicht, wie wir vorgehen sollen als ich als Einzelner und wir als Familie. Und dann darf ich denken an Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gottes Wort wird mir den Weg weisen. Und das ist ermutigend, das ist so stärkend für mich. Weil ich an Grenzen komme. Und wir kommen alle an diese Grenzen. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ist das ermutigend? Ist das stärkend für euch? Gottes Wort ist die Quelle unserer Stärkung, unserer Ermutigung. Und Paulus hat das Verlangen, dass die Kolosser ermutigt werden. Verlangen nach Ermutigung. Zweitens, Verlangen nach Einheit. Die Herzen sollen nicht nur gestärkt werden, sondern in Liebe zusammengeschlossen. Und wir sind immer noch bei der Frage, wofür so viel Kampf? Warum lohnt sich das, so sehr zu kämpfen, Paulus? Für die Ermutigung und für die Einheit. Wir haben gerade gesehen, es ist wunderbar, wenn sich Geschwister ermutigen können, wenn sie sich stärken können. Und dafür brauchen wir Einheit. Einheit zeigt uns, wie gesund unsere Gemeinde ist. Die Frage der Einheit. Und lasst uns das fragen. Wie ist das bei uns? Wie haben wir Einheit? Haben wir Einheit? Wo haben wir nicht Einheit? Weil es gibt bestimmt Bereiche, wo wir keine Einheit haben. Fragt euch das immer wieder, weil Paulus sagt hier, das Thema der Einheit ist ungemein wichtig. Stellt euch vor, dass eine Ehelehre auf eine uneinige Gemeinde trifft. Das ist Gefahr. Wenn die Gemeinde selbst nicht weiß, was sie glaubt und wie sie zusammenstehen soll, wie sie leben soll, wenn sie zerstritten ist. Einheit ist also wichtig. Aber wie können wir Einheit schaffen? Ganz einfach. Paulus macht nicht viele Worte. Er sagt, in Liebe zusammengeschlossen. In Liebe. Liebe ist der Schlüssel zur Einheit. Und ihr wisst das, Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist nicht von den Umständen abhängig. Liebe ist unsere Entscheidung. Und Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Ja, wir können lieben. 1. Johannes 3, Vers 10. Trotzdem müssen wir lieben. Trotzdem geschieht es nicht von selbst. Wir müssen aktiv lieben. 1. Johannes 3, Vers 18. Paulus schreibt von der Einheit den Kolossern. Blättert mal weiter zu Kolosser 3. Kolosser 3, Vers 12 bis 14. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. So können wir lieben und so können wir Einheit schaffen. Vers 13, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. So können wir Einheit haben, wenn wir einander ertragen und wenn wir einander vergeben. Aber Vers 14 setzt dem allen die Krone auf. Über dies alles zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und ein Band passt so gut zur Einheit. Ein Band schließt zusammen und die Liebe ist dieses Band und die Liebe ist vollkommen. Und die Liebe ist der Weg, wie wir Einheit haben können. Und die Liebe ist der Weg, wie die Kolosse Einheit haben können. Liebe ist die tragfähigste Verbindung zwischen Menschen. Liebe deckt Unterschiede und Sünden zu. Passt es dir nicht, dass, nennen wir ihn Franz, in unserer Gemeinde immer die Aufmerksamkeit auf sich zieht? Kaum ist er da, dreht sich alles um ihn. Was machst du dann? Ärgerst du dich im Stillen über ihn? Gehst du vielleicht zu anderen und fragst sie ganz unbeteiligt, fällt das dir eigentlich auch auf, dass der Franz immer so die Aufmerksamkeit auf sich zieht? Das ist doch nicht gut, oder? Das ist der Weg zur Uneinheit. Die Liebe haben wir gesehen. Die Liebe hat Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Die Liebe erträgt und vergibt. Die Liebe liebt auch so sehr, dass sie zurechtweist. Aber die Liebe, die liebt den anderen und die Liebe liebt sich nicht selbst. Wir müssen bedenken, die Gemeinde ist nicht unser Bau, ist nicht unsere Organisation, sondern ist Gottes. Gottes Organisation, Gottes Leib. Christus ist das Haupt der Gemeinde und es geht in der Gemeinde um Christi Ehre. In Johannes 17, Vers 21 steht sogar, wenn wir keine Einheit haben, sinngemäß, wie soll die Welt dann glauben, dass Gott Christus gesandt hat? Wenn wir keine Einheit haben, wie soll die Welt dann glauben? Und genau das Ergebnis dieses Versagens der Christenheit, das sehen wir auch. Weil wenn wir bei der bunten Platte jemanden erzählen von Gemeinde, von Gott, dann kommt in fast jedem Gespräch, ja, die sind doch auch nicht besser. Schau dir nur die Kirche an. So viel Schande auf den Namen Christi gebracht. Mit einem jungen Mann haben André und ich gesprochen und er hat gesagt, ich bin Christ, aber der wusste nicht, was er glaubt. Der wusste nicht, wer Jesus Christus ist. Er hat gesagt, ich bin Christ. Ich habe gedacht, wow. Aber er weiß nicht, was er ist. Und das ist schade. Das ist nicht zu Jesu Ehre. Wir können zu Jesu Ehre leben, wenn wir Einheit haben. Und Paulus wünscht das auch für die Kolosser. Wir kommen zum dritten Punkt. Er hat noch das Verlangen nach Einsicht. Ermutigung, Einheit, Einsicht. Hier steht in Vers 2, und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Und ihr kennt das Wort völlig und Gewissheit und Verständnis und bereichert, aber alle zusammen sind ein bisschen kompliziert. So geht es mir zumindest. Was meint Paulus hier? Verständnis kennen wir bereits aus Kapitel 1, Vers 9. Das griechische Wort synesis meint die Fähigkeit, biblische Prinzipien, oder zumindest im biblischen Kontext, die Fähigkeit, biblische Prinzipien auf das Leben anzuwenden. Verständnis heißt, ich verstehe die Bibel und kann sie auf mein Leben anwenden. Und viele Menschen können die Bibel lesen, aber nicht alle Menschen können sie verstehen und aufs Leben anwenden. Weil der natürliche Mensch ist geistlich tot. 1. Korinther 2, Vers 14. Nur ein Christ versteht die Bibel und kann sie auf sein Leben anwenden, kann danach leben. Und das ist der Gedanke vom Verständnis hier. Paulus wünscht also Verständnis. Aber er wünscht nicht nur Verständnis, sondern er wünscht Gewissheit des Verständnisses. Völlige Gewissheit des Verständnisses. Was also meint das? Nun, Gewissheit, dass ich die Bibel verstehen kann und auf mein Leben anwenden kann. Gewissheit, dass ich als Christ leben kann. Völlige Gewissheit, dass ich als Christ lebe. Und was ist das? Hat auch das Wort Gewissheit drin, Heilsgewissheit. Letztlich spricht Paulus hier von Heilsgewissheit. Völlige Gewissheit des Verständnisses oder im Verständnis. Heilsgewissheit ist ein Wort, wo bei uns allen irgendwelche Schubladen aufgehen und Glocken schrillen, weil ich denke, jeder von uns hat sich schon mal damit auseinandergesetzt. Kann ich meines Heils gewiss sein? Bin ich sicher, dass ich Christ bin? Und das ist so schön, weil dieser Vers hilft uns dabei, das zu verstehen, was ist eigentlich damit gemeint. Nämlich, ich stelle fest, dass ich die Bibel verstehe und danach lebe. Ich stelle fest, dass man an meinem Leben sieht, dass ich Christ bin. Und genau das ist der Weg zur Heilsgewissheit. Das Leben, unsere Werke müssen zeigen, dass wir gläubig sind. Jakobus 2 und der erste Johannesbrief ist voll davon. Heilsgewissheit heißt also nicht, ich weiß, dass ich ein Ticket in den Himmel habe, auch wenn mein Leben ganz anders aussieht. Heilsgewissheit heißt, mein Glaube und mein Leben zeigen, dass ich wirklich errettet bin. Und John MacArthur bringt das super auf den Punkt. Sinngemäß sagt er, wenn der Gläubige geistliche Wahrheit erlebt, indem er sie lebt, wird sie wirklich verstanden und führt zur Gewissheit seiner Rettung. Viele, die Probleme mit Heilsgewissheit haben, haben nicht vor allem ein Problem mit Wissen, sondern versagen darin, die Wahrheiten anzuwenden, die sie kennen. Viele haben nicht ein Problem mit Wissen. Ah, ich weiß einfach nicht, wie ich rausfinden kann, ob ich wirklich gerettet bin. Wo steht das? Wie kann ich das verstehen? Nein, sondern ein Problem damit, dass man es nicht im Leben sieht. Es kann auch andere Gründe dafür geben, aber wahrscheinlich ist das der häufigste Grund. Denn wenn mein Leben erweist, dass ich gläubig bin, so wie die Bibel es zeigt, dann weiß ich das auch und dann sehe ich das. Dann kann ich es erleben und andere können es erleben. Glaube ohne Bestätigung in der Praxis ist tot. Wir sollten wirklich erleben, dass wir Christen sind. Und du darfst dich fragen, erlebst du das? Erlebst du, dass du Christ bist? Gibst du immer noch lieber dein Geld für Mode und Schuhe aus, als dem Herrn Opfer zu bringen? Bestiehlst du immer noch deinen Chef, wenn du stundenlang im Internet surfst und nicht deine Arbeit tust? Nein, ich sage nicht, dass wir perfekt sind und diese Dinge nie tun oder in allem perfekt sind. Das sagt die Bibel auch nicht. Aber wenn wir Muster des Ungehorsams in unserem Leben haben, dann sollten wir nicht uns besänftigen darin, sondern dann sollten wir dem nachgehen. Weil die Bibel fordert uns dazu auf, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Und die Bibel versucht nicht, uns zu besänftigen, wenn wir Muster des Ungehorsams haben. Weil letztlich muss unser Leben erweisen, dass wir gläubig sind. Vielleicht bist du unsicher, ob du Christ bist. Vielleicht weißt du sogar, dass du kein Christ bist. Aber dann habe ich gute Nachrichten für dich. Weil dieses Buch hier ist voll davon, dass Gott dich retten möchte. Retten wovon? Dieses Buch ist voll davon, dass Gott zeigt, dass wir Sünder sind und dass wir eben nicht leben, wie er möchte. Wir haben sein Gesetz gebrochen. Er hat uns Gebote gegeben, aber wir haben sie gebrochen. Und so wie Gesetzesbrecher Strafe verdienen, verdient ein Mensch, der Gottes Gebote bricht, die Hölle. Keiner kann durch Werke gerettet werden. Versteht das nicht so? Keiner kann durch Werke gerettet werden. Das wollten die jüdischen Gesetzlichen den Kolossern lehren. Und dann gab es noch die Griechen, die wollten ihn lehren, ihr braucht höhere Erkenntnis. Christus reicht nicht. Und auch das ist nicht der Weg zur Rettung. Der Weg zur Rettung ist durch Christus allein. Und davon ist der Kolosserbrief voll. Christus hat durch, oder Vers 20, Kolosser 1, Vers 20 haben wir schon gesehen, durch Christus hat Gott alles mit sich selbst versöhnt, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Und das ist die gute Nachricht, die wunderbare Botschaft der Bibel, dass es für dich und mich als Sünder Hoffnung gibt, wenn wir uns an Christus wenden. Lass dich retten, wenn du kein Christ bist. Lass dich retten. Wenn ihr euch gewiss seid, dass ihr im Glauben lebt und auch diese Heilsgewissheit habt, dann könnt ihr bestimmt verstehen, was Paulus noch schreibt. Er sagt, mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Das ist nämlich Reichtum. Das ist wahrer Reichtum. Alles andere, was ihr denkt, wie ihr reich werden könnt, ist Quatsch. Weil das ist wahrer Reichtum. Heilsgewissheit zu haben. Zu wissen, dass ich Gottes Kind bin. Und dass ich Jesus habe und dass ihn mir niemand nehmen kann. Jemand kann uns unseren Arbeitsplatz nehmen und unsere Familie nehmen und alles nehmen. Aber niemand kann uns den Herrn nehmen. Das ist Reichtum. Für die Kolosser war das auch ein wichtiger Schutz. Wie gesagt, bedroht von der Irrlehre, mussten sie fest darin sein, was ist der wirkliche Weg zur Rettung? Und sind wir gerettet oder brauchen wir noch mehr? Paulus kämpft also für Ermutigung, für Einheit, für Einsicht und für Erkenntnis. Das ist der vierte Punkt, Erkenntnis. Und diese ganzen Worte Erkenntnis, Einsicht, Weisheit, Verständnis begegnen uns immer wieder in dem Kolosserbrief. Auch Erkenntnis kennen wir schon aus Vers 9, Kapitel 1, das griechische Epignosis, was einfach vollständiges, tiefes Verstehen, Erkennen, Begreifen meint. Und was möchte Paulus, dass sie erkennen? Zu welcher Erkenntnis sollen sie kommen? Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, Christus. Wenn ihr die Schlachter habt, dann steht dort wahrscheinlich des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. Die meisten Ausleger und Studenten auch der Urtexte sind sich aber einig, dass das eine Hinzufügung ist, des Vaters und des. Könnt ihr also streichen, auch wenn es keine Unwahrheit ist. Aber hier ist die Aussage von Paulus, das Geheimnis Gottes, das ist Christus. Und so geben es auch die revidierte Elberfelder, die Luther, die Menge, weitere Übersetzungen wieder. Also, es geht um Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus. Christus ist das Geheimnis Gottes. Und wenn ihr euch noch an die letzte Predigt oder zumindest an Kolosser 1, Vers 27 erinnert, da ist auch schon von einem Geheimnis die Rede. Dem Geheimnis, dass Christus in der Gemeinde wohnt und in den Gläubigen wohnt. In einer Gemeinde, die auch und zum Großteil aus Heiden besteht. Das war ein Geheimnis, was vorher noch nicht bekannt war. Heute gibt es Neuigkeiten, die hauen uns vom Hocker. Und damals waren das solche Neuigkeiten, Geheimnisse, die im alttestamentlichen Zeiten noch nicht völlig oder noch nicht offenbart waren. Jetzt aber offenbar gemacht worden sind. Und jetzt ist also Christus selbst das Geheimnis. Christus ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis, was wir nun kennen. Inwiefern ist Christus ein Geheimnis? Naja, Christus offenbart den unsichtbaren Gott. Gott wirkte im Alten Testament in den Zeiten ganz anders. Aber nun ist Gott Mensch geworden. 1. Timotheus 3, Vers 16 spricht auch von diesem gleichen Geheimnis der rechten Kenntnis und Verehrung Gottes. Gott geoffenbart im Fleisch. Christus offenbart den Vater. Christus offenbart Gott. Und Christus erfüllt die Verheißung Gottes. Und das war, im Alten Testament sehen wir so vieles, was schon angekündigt wurde. Und wir können das jetzt im Rückblick verstehen. Aber das war den Menschen damals nicht so klar. Und das war eine Neuigkeit, ein Geheimnis Gottes, Christus. Paulus möchte, dass die Kolosser dieses Geheimnis, diese Person Christi in aller Tiefe kennen, erkennen. Einerseits ist es die Grundlage für unseren Glauben, Christus zu kennen. Andererseits werden wir auch durch unseren Glauben immer mehr dahin kommen, Christus zu erkennen, wie er ist, wer er ist. Und hier kommt dieser Abschnitt auch zu einem Höhepunkt, wenn es heißt, Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Erkenne Christus, in ihm ist alles, was du brauchst. Alle Weisheit, alle Erkenntnis. Wie gesagt, Erkenntnis ist das Verstehen der Wahrheit, Weisheit wiederum ist das Anwenden der Wahrheit, ganz kurz gesagt. Und auf Christus konzentriert sich alles, all unser Verstehen und dann auch unser Anwenden, unser Leben im Glauben. Und wir müssen bedenken, wenn wir das alles lesen, der Hintergrund, der war, dass dort ihr Lehrer waren, die sagen wollten, ihr braucht höhere Erkenntnis. Christus reicht nicht. Und Paulus sagt, nein, das ist falsch. Ihr braucht nicht woanders suchen. In Christus liegen nämlich alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Hier ist dieser Schatz, hier sind diese Schätze. Und wir brauchen keine weiteren Schriften, keine Forschungen, keine Studien in Ergänzung zur Bibel, in Ergänzung zu der Bibel, die nämlich Christus selbst ist, die Gottes Wort ist, die Christus offenbart. Aber es ist auch ein Geheimnis. Und diese Schätze der Weisheit und der Kenntnis sind in Christus verborgen. Und das zeigt uns wieder, was wir schon gesehen haben, nicht jeder Mensch kann es verstehen. Und das ist übrigens keine Frage der Bildung. Jesus sagt das selbst. Gott hat die Wahrheiten nicht den Pharisäern, den Schriftgelehrten, den Weisen dieses Zeitalters offenbart, sondern den einfachen und demütigen Menschen. Es gab einmal einen amerikanischen Verleger und Milliardär, William Randolph Hearst, und der war also Milliardär, ziemlich reich. Er hat ein Buch durchgeschaut, wo viele Gemälde abgebildet waren. Und er hat die sich angeschaut und auf einmal blieb er bei einem hängen und sagte, dieses Gemälde, das will ich haben, das ist wunderbar. Und er ließ seine Assistenten suchen, aber sie fanden nichts, sie konnten das nicht finden. Und er sagte, oh, wenn euch euer Job lieb ist, dann werdet ihr mir dieses Gemälde finden und kaufen. Ich will es haben. Ja, sie gingen suchen. Und nach 3,5 Monaten, nach einer ziemlich langen Zeit, kamen sie wieder zu ihm. Und er sagte, habt ihr den Schatz gefunden? Sie sagten, ja, nach mühevoller Suche, wir haben ihn gefunden. Und er sagte, ja, habt ihr ihn auch gekauft? Wo ist er? Sie sagten, nein. Warum? Warum habt ihr nicht gekauft? Wir fanden das Gemälde in deinem Lager. Das, was er suchte, besaß er schon. Und so ist es auch mit uns. Wenn wir Weisheit und Erkenntnis immer noch suchen, dann lasst uns daran denken, dass wir sie schon haben, auf den Seiten der Schrift. In Christus ist alle Weisheit und alle Erkenntnis. Die Welt beschäftigt so viele Fragen. Es gibt so viele Dinge, über die man sich Gedanken macht und Studien anstellt. Eine aktuelle Frage, inwiefern sind Männer eigentlich anders als Frauen? Eigentlich ist die Tendenz, mittlerweile alles gleich zu machen. Gleiche Arbeit, gleiche Rolle, sogar gleiche Toiletten. Ja, wirklich. Und ich bin überzeugt, in einigen Jahren, vielleicht werden wir es noch miterleben, da werden die Zeitungen schreiben, neue Erkenntnis. Wir haben Forschung angestellt, Männer und Frauen sind doch unterschiedlich. Und sie sollten doch unterschiedliche Dinge tun. Okay, und so ist es ein lustiges Beispiel dafür, von dem, was wir tatsächlich erleben, oder? Erkenntnisse, die die Welt verwirft und wo sie wieder dazu kommt, wo wir sagen können, hey, das zeigt die Bibel, wenn es wirklich Wahrheit ist, die da erkannt wird. Und wir haben, oder ich habe schon so oft ein Buch gelesen und gesagt, oh wow, genau so ist es. Bisher habe ich es nicht verstanden, bisher habe ich das nicht gewusst, Aber das ergibt solchen Sinn. Und ich habe in der Bibel gelesen und gesagt, ja, das ist die Wahrheit. Und das ist die Antwort auf so viele Fragen, so viele Gedanken, die sich die Menschen machen. Weil es wirklich wahr ist, dass in Christus alle Weisheit und alle Erkenntnis ist. Also für dich die Frage, wo suchst du Weisheit? Und du kannst mal auf dein Leben schauen und dich fragen, wo suchst du die Antworten auf die Fragen, die dich quälen, auf die Herausforderungen, in die du gerätst? Und da zeigt sich, wem du wirklich vertraust. Den welchem irrenden Doktor und Autor vertraust du oder vertraust du Christus? Er hat uns alles gegeben, die Schrift ist vollkommen. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Hier ist alles drin, was wir brauchen. Also, Paulus war verbunden mit den Kolossern, das brachte ihm Kampf ein und alles, weil er ein Verlangen hatte nach Wachstum, nach Ermutigung, nach Einheit, nach Einsicht und nach Erkenntnis. Und so kommen wir zum dritten Punkt in Vers 4. Warum schreibt er das alles? Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Wir haben schon so viel jetzt gehört von ihr Lehrern, aber ihr habt sie noch gar nicht wirklich gesehen. Und jetzt geht es los. Vers 4, ich sage euch das, damit ihr nicht verführt werdet. Er kämpfte für sie, er diente ihnen, weil er wollte, dass sie bewahrt bleiben, dass sie nicht verführt werden. Und Paulus versucht, sich hier Gehör zu verschaffen. Sagt, das sage ich aber, das schreibe ich, damit euch nicht irgendjemand verführe. Irgendjemand, also keine konkrete Person, keine konkrete Gruppe, die Paulus hier anspricht, er sagt einfach allgemein, irgendjemand. Ihr wisst es schon. Aber was er im Blick hat, ist eben die Verführung, ist einfach die falsche Lehre. Nicht eine einzelne Person, weil die kann Gott auch wegnehmen, die kann auch sterben. Aber die falsche Lehre, lasst euch nicht verführen. Wie geschieht die Verführung? Durch Überredungskünste zu Trugschlüssen. Durch überredende Worte, schreiben andere Übersetzungen. Es geht also nicht unbedingt um den Inhalt, sondern vielmehr um die Art des Vermittelns. Das Überreden. Und ihr kennt das wahrscheinlich alle, dass ihr schon mal irgendeinen Vertreter an der Tür hattet, der ziemlich schwer war abzuwimmeln, weil die Leute oft wissen, wie sie einen rumkriegen. Oder auch in der Fußgängerzone, wenn man solchen Leuten begegnet, leider sogar auf manchen Kanzeln, dass versucht wird, die Menschen zu überreden, aber nicht auf Basis der Wahrheit, sondern nur durch Redegewandtheit. Das ist eine Gefahr. Und Paulus erkennt diese Gefahr und er schreibt viel davon. In 1. Korinther 2, Vers 4 sagt er, dass er nicht so handelte. 1. Korinther 2, Vers 4, meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten, menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Andere versuchen euch um den Finger zu wickeln, aber ich rede durch den Geist und die Kraft. Und das ist für uns immer wieder das Kriterium. Gott und das Wort Gottes muss mehr zu sagen haben als die Redegewandtheit von Menschen. Das Wort Gottes muss mehr zu sagen haben als die Redegewandtheit von Menschen, als die Argumentationsfähigkeit von Menschen. Weil, wenn wir das Wort Gottes hochhalten und wenn wir es als Prüfungsinstrument bei uns haben, dann funktionieren Überredungskünste nicht. Der Schlüssel dafür, dass Überredungskünste funktionieren, ist nämlich die Hörerschaft. Die Menschen, die sagen, ja, wir wollen das hören, was uns in den Ohren kitzelt. Und die Menschen, die ihre Bibel zuklappen und nicht da reinschauen und einfach offen dafür sind, was der neue Prediger oder wer auch immer zu sagen hat. Wenn wir unsere Bibeln kennen, ist das unser bester Schutz. Ihr Lehrer würden durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleiten. Zu Trugschlüssen verleiten, hier steht das griechische Paralogizomai, neben der Wahrheit denken und schlussfolgern. Neben der Wahrheit. Also von einem falschen Ausgangspunkt. Und das kann ziemlich logisch sein, das kann alles plausibel aufgebaut sein. Man kann sagen, ja, so wie der das begründet, verstehe ich. Aber vielleicht hat es einfach einen falschen Ausgangspunkt. So nämlich handelte Satan im Garten Eden. Hat einfach einen falschen Ausgangspunkt. Und er handelt immer so. Er ist der Engel des Lichts. Er ist der Vater der Lüge. Und er will auch heute so betrügen. Lass es uns praktisch machen. Ich habe ein Beispiel für euch von Rick Warren. Er schreibt einen Artikel oder hat einen Artikel in einer großen weltlichen Frauenzeitschrift geschrieben, Ladies Home Journal, also gut aufgepasst, Frauen. Zitat: Lernen Sie, sich selbst zu lieben. Ist Ihre Selbstachtung immer noch so wackelig nach so vielen Jahren? Diese 5 einfachen Wahrheiten werden Ihnen zeigen, dass Sie nicht perfekt sein müssen, um von unschätzbarem Wert zu sein. Erstens, nehmen Sie sich selbst an. Gott nimmt uns bedingungslos an. Zweitens, lieben Sie sich selbst. Drittens, seien Sie wahrhaftig zu sich selbst. Viertens, vergeben Sie sich selbst. Fünftens, glauben Sie an sich selbst. Zitat Ende. Ich hoffe, keiner von euch hat mitgeschrieben. Aber das klingt gut, oder? Ich habe wirklich eine geringe Selbstachtung. Ja, mir geht es so schlecht. Aber was muss ich tun? Mich selbst lieben, mir vergeben, mich annehmen, so wie ich bin. Und warum? Warren begründet das auch. Wie gesagt, die Begründung ist da. Zitat: Du kannst glauben, was andere über dich sagen. Oder du glaubst an dich, so wie Gott an dich glaubt. Der sagt, dass du wirklich angenehm, liebenswert, wertvoll und fähig bist. Zitat Ende. Klingt schöner, oder? Also ist eigentlich ganz angenehm zu hören. Aber wo sagt Gott das? Lass uns mal suchen. Wo war das noch? Hätte ich mir bloß die Stellen aufgeschrieben. Angenehm, liebenswert, wertvoll, wohllautend, fake. Okay, Römer 3. Ich sehe nur, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Keiner, der verständig ist. Alle sind abgewichen, taugen alle nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Nicht wertvoll und fähig, wir taugen alle nichts. Nicht angenehm und liebenswert, wir sind ungerecht, tun Böses, sind alle abgewichen. Aber es geht noch weiter. Unsere Kehle ist ein offenes Grab. Wir betrügen, lästern, fluchen, sind bitter, hassen, verwüsten, streiten und das ist keine Gottesfurcht vor unseren Augen. Soll ich weitermachen? Angenehm, liebenswert, wertvoll, fähig. Sehe ich nicht. Er schreibt es in einer weltlichen Frauenzeitschrift und sagt, lernen Sie sich anzunehmen, an sich zu glauben, wie Gott es tut. Und so ist es ein Paradebeispiel für Trugschlüsse. Es klingt ein bisschen christlich, es klingt nach Gott, aber es ist nicht die Wahrheit. Und wie begegnen wir dem? Mit Römer 3, mit der Bibel. Immer können wir dem mit der Bibel begegnen. Beröer und Berliner klingt ziemlich ähnlich. Lasst uns sein wie die Beröer. Und in 1. Thessalonicher 5 haben wir das auch gehört. Da hat Pascal uns aufgefordert, hört das Wort, prüft alles, behaltet das Gute. So steht es in 1. Thessalonicher 5. Wir müssen prüfen. Wir müssen das Wort Gottes nehmen. Und dafür müssen wir unsere Bibel kennen. Schließlich, viertens, Verbundenheit bringt Freude. Diese Verbundenheit schließt alles ein. Paulus war verbunden mit den Kolossern. Vers 5 schreibt er, denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Als ich gelesen habe, im Geist bei euch, da habe ich gedacht an Familie Green, die wir vor einiger Zeit besucht haben, als sie schon ein bisschen länger her auch wieder, aber 2 Jahre nach ihrer Rückkehr in die Vereinigten Staaten kamen wir zu ihnen zu Besuch und sie haben uns mit Fragen überschüttet und gefragt, wie macht sich eigentlich das junge Ehepaar Sperling? Damals waren die noch jung. Arbeitet Ursula noch im Theater? Wie geht es Wilhelm und Rosi? Kommt Christoph noch? Mit solchen Fragen haben sie uns überschüttet und wir haben gesehen, die sind verbunden mit der Gemeinde. Auch über die Distanz. Auch noch nach 2 Jahren. Keine Frage, sie waren im Geist bei uns. Ich bin sicher, dass sie das auch heute noch sind. Und Paulus war noch nicht mal bei den Kolossern gewesen, aber er war so verbunden mit ihnen und betete für sie. Er liebte sie, er sorgte sich um sie. Kapitel 4 zeigt uns seine Anteilnahme, seine Grüße für einzelne Personen. Dieser Mann war verbunden mit der Gemeinde. Durch Epaphras hatte er einen Bericht bekommen und dieser Bericht war ziemlich lebendig und darin hat er gehört, dass die Kolosser Ordnung hatten und Festigkeit ihres Glaubens. Beide Begriffe sind militärische Begriffe und das passt auch ganz gut zu dem Kampf, von dem Paulus schreibt, zu der Situation im Gefängnis. Das Wort Ordnung, Taxis, geordnet, bedeutet so viel wie eine geordnet aufgestellte Schlachtreihe. Jeder steht an seinem Platz. Ordnung. Und genau so hatten die Kolosser Ordnung in ihrer Gemeinde. Sie waren gut organisiert. Es gab wahrscheinlich Unterordnung unter die Leiter. Keine Störungen durch Konflikte und Unruhe. Und das ist vorbildlich. Das freut Gott, weil Gott ist ein Gott der Ordnung. Und die Gemeinde soll das reflektieren. Es braucht alle in der Gemeinde, aber es braucht alle in Ordnung, in einer Organisation. Wiersbe schreibt, Zitat, nicht jeder kann ein Fünf-Sterne-General sein, aber der General könnte den Kampf auch nicht alleine kämpfen. Zitat Ende. Und so gibt es verschiedene Aufgaben in der Gemeinde, aber das Wichtige ist Ordnung. Bei den Kolossern gab es diese Ordnung. Und Festigkeit eures Glaubens an Christus. Das griechische Stereoma für Festigkeit steht hier. Und das hat im Blick eine Stabilität einer Soldatenformation. Eine starke Front. Für uns als Gemeinde oder für die Gemeinde der Kolosser heißt das, dass sie standhaft waren, dass sie stabil waren. Nicht leicht zu beeinflussen, nicht leicht zu verführen. Und so hat Paulus sich freuen können über sie. Stellt euch mal, wenn wir bei den Soldaten bleiben, eine Gruppe zerstrittener Soldaten vor, die ihr Land verachten, eigentlich überhaupt keine Lust haben, diesen Dienst zu tun, die ängstlich sind und die mit Gartengeräten ausgerüstet sind zum Kämpfen. Okay, einige von euch schmunzeln, wird nicht so gut funktionieren. So, jetzt stellt euch eine Gemeinde vor, mit ängstlichen Christen, mit zerstrittenen Christen, mit Christen, die Christus anzweifeln, ob er wirklich Gott und Retter ist, und die ausgerüstet sind mit christlichen Romanen statt Bibeln. Okay, nichts pauschal dagegen, aber stellt euch die Situation vor und ihr müsst auch lachen, weil das ist lächerlich. Warum ist das lächerlich? Wenn du genauso denkst, dass das lächerlich ist, dann denkst du wie Paulus, weil Paulus hat gesagt, ihr braucht Ermutigung, Einheit, Einsicht und Erkenntnis. Und das alles im Zusammenhang mit Stabilität, mit Festigkeit. So seid ihr ausgerüstet gegen die Gefahren der Irrlehren. Wie gesagt, die Kolosser waren gut aufgestellt, das lag alles vor bei ihnen. Es war kein Brief des Tadels, sondern des Lobs und der Warnung. Und so warnt Paulus sie, dass sie festbleiben, dass sie sich nicht verführen lassen, aber andererseits lobt er sie auch und freut sich. Er schreibt, denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Paulus freut sich darüber kontinuierlich. Und so bringt seine Verbundenheit zu ihnen neben dem Kampf auch Freude. So wird es auch für euch sein, wenn ihr verbunden seid mit den Geschwistern in der Gemeinde und über die Gemeinde hinaus, dann wird das euch Kampf bringen, aber auch Freude. 3. Johannes 4 bringt das so auf den Punkt, es ist eine große Freude, wenn geistliche Kinder oder auch Geschwister dem Herrn treu folgen. Und Paulus schreibt so oft, wie er sich über Timotheus freut, wie er sich über die Römer freut, alles, weil sie treu waren. Verbundenheit bringt Freude. Ja, wir sind am Ende mit diesem Text, aber noch nicht ganz, weil jetzt geht es an uns. Was machen wir daraus? Was machen wir aus Gottes Wort? Am Ende der Predigt bist immer du dran, du als Hörer und auch ich, der ich mich mit dem Wort beschäftige. Wie reagieren wir darauf? Sind wir Täter des Wortes oder nur Hörer? Paulus schreibt von seiner Verbundenheit zu den Kolossern. Weil er mit ihnen so verbunden war, brachte das Kampf für ihn mit sich. Anstrengung. Aber es brachte auch Freude. Und warum tat er das? Weil er wollte, dass sie wachsen und dass sie standhaft sind vor den Gefahren. Wie geht das zu wachsen? Wie geht das standhaft zu sein? Durch Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind. Wenn wir auf Christus hören, auf sein Wort, dann können wir ihn ehren. Und so wollen wir die Bibel kennenlernen, verstehen lernen, wollen sie hochachten, wollen danach leben. Es wird auch uns schützen vor falschen Lehren. Es wird auch uns stärken in den Herausforderungen unseres Lebens. Strebe nach Stärkung und Stabilität in Christus, der Titel dieser Predigt. Und das bitte ich dich mitzunehmen. Denk an Stan Caffey, ja, der Rohrleger vom Anfang, der die Unabhängigkeitserklärung verloren hat in dem Sinne. Er wusste nicht, was er besaß. Er hat gesagt, gut, ich freue mich für den anderen, weil bei mir hätte die noch weiter da gehangen und wäre vielleicht irgendwann zerrissen oder verbrannt oder was auch immer. Er wusste nicht, was er besaß, aber hätte er es gewusst, hätte er reich werden können und sein Leben hätte sich verändert. Aber er kannte seinen Schatz nicht. Die Frage ist, kennst du deinen Schatz? Kennst du das Wort hier? Erkennst du den Reichtum, der in diesem Wort steckt? Erkennst du den Reichtum, der in Christus steckt? Wenn ja, dann lies die Bibel und werde fest darin. Lass dich stärken und erkenne die Weisheit, die sie spendet. Und stärke auch andere. Trage bei zur Stärkung, zur Stabilität der Gemeinde. Durch Liebe, durch Unterordnung, Einheit und durch Stärkung von anderen. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten.